Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Frage, wie war die Ausgangslage, um nach dem 8. Mai 1945 wirtschaftliches Leben wieder entstehen zu lassen? Mit der Frage begrüße ich den Historiker Thomas Schlemmer.
Ich grüße Sie, Frau Becker.
In der Wissenschaft weitgehend unbestritten ist ja, dass es nach dem Kriegsende nicht so etwas wie eine Stunde Null gab. Wie war das denn ökonomisch? Gab es da eine Stunde Null?
Also es ist natürlich immer so, dass gewisse Prozesse weiterlaufen. Wirtschaft ist ja auch nicht nur Industrie, Wirtschaft ist ja auch Landwirtschaft, Wirtschaft ist Handwerk. Aber im Bereich der Großindustrie, im Bereich der komplexen Produktion kann man am ehesten von einer Stunde Null sprechen. Die Belegschaften erscheinen nicht mehr zur Arbeit, es gibt keine Rohstoffe mehr, es wird nichts mehr wenig produziert, sodass mit Kriegsende, das ja auch ein Prozess ist, das Deutsche Reich wird von November 1944 bis Mai 1945 erobert. Da liegt es gerade das Wirtschaftsleben graduell da nieder und am 8. Mai ist vermutlich tatsächlich der Punkt, wo am wenigsten produziert worden ist.
Dann wäre eine ökonomische Stunde Null, das wäre richtig, von der zu sprechen, anders als von Gesellschaft, Politik oder Kultur, wo ja tatsächlich eine Stunde Null in Zweifel gezogen wird.
Ja, die politische Stunde Null kann es ja schon deswegen nicht geben, weil man das Volk nicht austauschen kann. Das ein Gepäck, nämlich das nationalsozialistische Gepäck mit der Verbrechungs-, Vernichtungs- und Kriegsgeschichte mit sich bringt. In der Ökonomie ist es immer ein bisschen anders. Da ist das eine Momentaufnahme. Ja? Und im Laufe der ersten Nachkriegswochen wird auch schon die Produktion wieder angefahren, vor allem im Bereich des Bergbaus. Kohle ist ein Schlüsselrohstoff, im Bereich der Infrastruktur, im Bereich der Eisenbahn als zentrales Verteilungsinstrument und dann zunehmend auch wieder im Bereich der Industrie.
Wo waren die Verwüstungen denn besonders drastisch, besonders beeinträchtigend?
Also so erstmal natürlich in den Städten, die Industriestädte waren, in den Städten die Verkehrsknotenpunkte waren und letztlich ist, was die Zerstörungen angeht, vermutlich die Zerstörung von Infrastruktur noch höher zu gewichten für den ökonomischen Neuanfang als die Zerstörung von Industrieanlagen, denn wo nichts transportiert werden kann, kann auch nichts verteilt werden. Und wenn man sich die Zerstörungen anschaut, also so im Westen des ehemaligen Deutschen Reiches, im Ruhrgebiet, wo ja das Kraftzentrum lag, und im Osten, wo die Erdkämpfe am stärksten waren, waren auch die Zerstörungen am größten.
Was für eine Rolle für einen Wiederaufbau spielte die Frage, in welcher Besatzungszone eine Region lag?
Eine ganz enorme Rolle, weil die Besatzungsmächte verschiedene Interessen hatten, aber auch selbst verschiedene Kriegsgeschichten mit sich brachten. Großbritannien war nicht besetzt, kein deutscher Soldat hat zumindest bewaffneten Fuß in die Vereinigten Staaten gesetzt. Die Sowjetunion war schwer zerstört, Frankreich war schwer zerstört und die französische und die sowjetische Besatzungszone war auch eine Art Reparation, um das eigene Land wieder aufzubauen. Und die Sowjetunion hat sich angeschickt, aus ihrer Besatzungszone herauszuziehen, was nur ging. In Frankreich, bei der französischen Besatzungszone war das anfangs nicht anders, während die Briten und die Amerikaner zwar auch ökonomische Interessen hatten, aber dann auch gesehen haben, dass man den Wiederaufbau forcieren muss, wenn nicht die eigenen Besatzungszone dem eigenen Steuerzahler zur Last fallen sollte, weil irgendwer musste die Menschen dort ja ernähren, wenn man sie nicht verhungern lassen wollte.
Dann wären wir bei dem Teil, der ja auch zur Wirtschaft gehört und gerade in dieser Frühphase, in den Nachkriegsjahren ja nicht die unwichtigste war, die Landwirtschaft nämlich. Die musste ja auch gleichsam wiedererweckt werden, nachdem das Nazi-Regime ja weitgehend auf Kriegswirtschaft konzentriert war. Wie funktionierte das?
Das war ziemlich schwierig, weil in den letzten Nachkriegsjahren, Sie haben es schon gesagt, alles auf das Speersche in Anführungszeichen Rüstungswunder gelenkt worden ist. Es sind keine landwirtschaftlichen Maschinen mehr produziert worden, es ist kein Kunstdünger mehr produziert worden. Menschliche Arbeitskraft in der nationalsozialistischen Landwirtschaft war vor allem Fremd- und Zwangsarbeit. Und auch diese Arbeitskräfte fehlen weg. Das heißt, die Produktivität der deutschen Nachkriegslandwirtschaft war enorm niedrig. Gleichzeitig mussten aufgrund der vielen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge ja Millionen Menschen mehr ernährt werden. Und so kommt es zusammen mit der Infrastrukturkrise der Jahre 1945 bis 1947 zu den Hungerwintern, vor allem 1945-46 und 46-47.
Blicken wir auf, wenn wir auf diesen gesamten Komplex des Wiederanlaufens, des Neustartens, wenn wir auf den gucken, blicken wir auch auf die Potsdamer Konferenz. Welche Rolle spielte die mit ihren vier großen D, wobei Demilitarisierung und Demobilisierung ja schon Punkte waren, die dem wirtschaftlichen Wiederaufbau ein Problem machen konnten?
Ja, die Dekartellisierung, das heißt die Entflechtung der deutschen Großindustrie auf der einen Seite und die Demontagen auf der anderen Seite, also von deutschem Boden sollte nie mehr ein Krieg ausgehen, und nachdem ja fast die gesamte Industrie im Dienst der Kriegswirtschaft stand, waren die Demontagelisten erklecklich, und in der sowjetischen Besatzungszone sind tatsächlich auch schon 1945 in großem Stil Demontagen vollzogen worden. Auch in der britischen Besatzungszone, in der amerikanischen Besatzungszone wurden kriegswichtige Betriebe demontiert, aber je weiter sich die Siegermächte voneinander entfremdet haben, und das beginnt ja schon 1946 mit den ersten Höhepunkten 1948, Stichwort Berlin-Blockade, desto mehr rückt Westdeutschland als Teil einer möglichen Sicherheitsarchitektur gegen ein Ausgreifen der Sowjetunion in den Mittelpunkt, und deswegen beginnt man auch die Demontagen vorsichtiger zu handhaben und das westdeutsche Industriepotenzial zu schonen.
Und in diesem Zusammenhang gab es dann auch den Kurswechsel dann in Richtung einer ja durchaus grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen vormaligen Kriegsgegnern, wobei es da ja vorrangig um die Schwerindustrie ging, die auf eine gewisse Weise zusammenwachsen sollte.
Ja, das sind zwei Stichwörter, die hier fallen sollten. Das ist der Marshallplan als Wiederaufbau Westeuropas unter der Führung der Vereinigten Staaten und dem Banner der freien Welt mit stark antisowjetischer Spitze, und auf der anderen Seite der Versuch einer ökonomischen Verflechtung der Schwerindustrien der ehemaligen Kriegsgegner, die 1949 schon im Kleinen beginnt und dann 1952 mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl der erste Meilenstein auf dem Weg der europäischen Integration ist.
Um das zeitlich einzuordnen, Herr Schlemmer, vielleicht kurz zum Schluss, von welchem Zeitraum sprechen wir, wenn wir sagen, ein Neustart oder ein Wiederanlaufen der Wirtschaft ist gelungen?
Also vermutlich wird man drei Etappen setzen müssen. Das erste 1945, 46, die unmittelbare Nachkriegszeit, wo es darum geht, die schwersten Kriegsschäden zu beseitigen. Ein gewisses Netz an Infrastruktur wieder in Gang zu setzen, Güter des täglichen Bedarfs zu produzieren und zu verteilen. Dann 1948, 49 als zweite Zäsur mit der Freigabe der Preise und mit der Währungsreform. Und 1955 mit den durch die Folgen der Koreakrise und des Koreabooms ausgelösten ersten Wirtschaftswunderimpuls.
Also diese 10 Jahre sind das schon, um das zum Schluss zu sagen.
Also das ist eine ganze Dekade, die man da ansetzen muss. Von 1945 aus gesehen sind diese 10 Jahre sehr, sehr kurz eigentlich gewesen. Niemand der damaligen Zeitgenosse hätte sich das angesichts der Zerstörungen vorstellen können, dass man 10 Jahre später vom Wirtschaftswunder spricht.
Thomas Schlemmer war das, Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München, Chefredakteur der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend.
Ich danke Ihnen. Ihnen auch.